Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Was ist Kunst? Wie kommt sie zustande? Wie verändert sie sich, wenn sich die Gesellschaft verändert, die Technik? Musikwissenschaftler und Informatiker haben einen Algorithmus entwickelt, der komponiert. Und zwar nicht irgendwas, sondern eine Sinfonie. Und zwar von Ludwig van Beethoven. Von dem gibt's bekanntlich 9 Sinfonien. Die gelten als ein Höhepunkt der Musikgeschichte. Und darüber hinaus ganz wenige Skizzen für eine 10. Und daraus soll nun, der 250. Geburtstag des Komponisten winkt, eine ganze Sinfonie werden. Mindestens 2 Sätze, sagen die Forscher, die vom Karajan-Institut in Salzburg koordiniert werden und von der Deutschen Telekom, die ja ihren Sitz in Bonn hat, in der Beethovenstadt, finanziert. Das Ganze schaut natürlich vor aufs Beethovenjahr und soll in diesem Rahmen auch uraufgeführt werden, im April nämlich vom Beethoven-Orchester in Bonn. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass versucht wird, Beethovens 10. zu vollenden. Roy Mörchen ist Musikjournalist und Experte für, ja, könnte man sagen, künstliche Kompositionsweisen in der neuen Musik. Roy Mörchen, bislang waren es menschliche Versuche. Mit welchem Ergebnis?
Naja, es hat eben einen englischen Musikwissenschaftler gegeben, Barry Cooper, eine Koryphäe, auch auf dem Gebiet von Beethoven und offensichtlich auch ausgestattet mit tonsatztechnischem Hintergrund. Also das ist die alte Schule gewissermaßen. Der hat sich Skizzenmaterial, das überliefert ist, zur 10. von Beethoven genommen und hat einen einzigen Satz komplettiert. 1988 ist der eingespielt worden. Es könnte der allererste gewesen sein. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt was ganz anderes, was jetzt die Deutsche Telekom vorhat mit diesem Skizzenmaterial. Beim Barry Cooper war das noch die alte Schule gewissermaßen. Hier trifft bestehende Kreativität oder überlieferte, in Fragmenten überlieferte Kreativität auf neue Kreativität und schafft dann vielleicht etwas Kreatives Neues. Es ist allerdings so, dass dieser 10. Satz erstmal eingespielt worden, der ist nicht im Repertoire drin, die Orchester spielen das nicht.
Der Clou ist ja jetzt, dass es eine künstliche Intelligenz sein soll, die hier weiter komponiert oder überhaupt erstmal komponiert. So viel gibt's ja gar nicht von der 10. Sinfonie. Es gab schon Choräle in Bachs Manier von der KI. Schuberts Unvollendete wurde fortgeschrieben. Malerei gibt's auch. Meistens finanzieren das Hightech-Unternehmen, Huawei zum Beispiel oder eben jetzt die Telekom. Mit welchem Ziel? Nähe zum Genie, das, was verloren gegangen ist durch den Tod, vielleicht doch ein bisschen wiederholen?
Naja, ich würde sagen, das ist nicht von der Forschungsabteilung der Telekom, sondern von der Marketingabteilung der Telekom finanziert. Damit kann sich vielleicht das Unternehmen in seiner technischen Kompetenz herausstellen und auch in seiner örtlichen Nähe von seinem Hauptsitz eben zum Geburtshaus von Ludwig van Beethoven, beides eben in Bonn. Ansonsten wird es viel Publicity geben. Wir sprechen ja auch gerade drüber, nur wenn man sich die Lage anschaut, es geht nicht um die Komplettierung von etwas. Es ist nicht wie beim Requiem von Mozart, der einfach nicht fertig geworden ist, aber schon mitten in der Partitur saß, sondern diese Partitur ist noch überhaupt nicht angefangen worden von Beethoven. Und wenn man sich die Gesamtheit aller überlieferten Skizzen zur 10. anschaut, ist das so wenig, dass man sagen muss, dass Beethoven auch damit noch nicht angefangen hätte. Der hätte also weiter skizziert. Beethoven ist unglaublich skrupulös und produktiv und kritisch schon im Vorfeld gewesen, bis der mal sich wirklich an die ersten Notlinien eingezeichnet hat für ein Particello oder für eine kleine Partitur oder tatsächlich für die große Partitur, ist sehr viel Zeit vergangen. Und in der Regel sind die ersten Ideen nicht die, die hinterher auf dem Papier stehen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Marketingabteilung hat das finanziert. Da kann man schon mal jetzt ja auch sehen, wie viel Presseecho da entsteht. Wir sprechen auch drüber, haben Sie gesagt, die Zeitungen sind voll davon, alle berichten darüber. Aber kann das musikalisch denn nicht überhaupt irgendeine Bedeutung entfalten? Kann es interessant sein, künstliche Intelligenz zu füttern mit den Daten der Zeit, mit den Kompositionen von Beethoven, um zu gucken, was dabei rauskommt?
Naja, also das kann sicherlich interessant sein, vielleicht auch um Technologie zu verstehen, sicherlich nicht um Beethoven zu verstehen. Also man kann jetzt nicht den Schatz an Beethoven-Symphonien um 10% steigern und tatsächlich die 10. dann haben und auch nur irgendetwas darüber sagen, wie wahrscheinlich das wäre, dass Beethoven so komponiert hat. Der Algorithmus, es ist ja einfach nur ein Regelwerk, das erlerntes oder angefüttertes dann anwendet. Das muss man sagen, gerade im Falle von Beethoven läuft das eigentlich dem Charakter und der Ästhetik und auch der Eigenbestimmung von Beethoven komplett konträr. Es gab andere Zeiten in der Klassik und in der Barock, da bestand Kunst daraus, ein bestehendes Regelwerk zu bestätigen und vielleicht nochmal zu ornamentieren, eine leichte Abweichung zu machen. Das war der Kick. Beethoven ist personifizierte Regelverletzung. Aus Beethovens 31. Klaviersonate kann man nicht die 32. ableiten. Also das finde ich eigentlich das Problematische an diesem ganzen Unternehmen sollte das suggeriert werden, dass man tatsächlich hier wie so aus einem DNA-Strang oder sowas jetzt ein Individuum erschaffen kann, was so hätte existieren können. Das kann man hier wirklich nicht sagen. Es wäre wahrscheinlicher, dass man dem nahe kommt, wenn mehr Material überliefert wäre. Also wenn eine halbe Partitur da wäre, dann könnte man vielleicht mit einer gewissen Logik weiterarbeiten. Aber auch da müsste man sagen, alles wäre Ableitung aus dem Bestehenden und das ist nicht Beethoven.
Raul Mörchen über die Absicht, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine 10. Sinfonie von Ludwig van Beethoven zu schaffen. Ob der sich über dieses Geschenk zum 250. Geburtstag freuen würde, ich weiß es nicht. Aber die Telekom freut sich sicher über die kulturell gefärbte Werbung. Jetzt zu wirklich drängenden Problemen, die lasten auf den Menschen in Algerien. Einer von ihnen ist der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Boualem Sansal. Und genau wie seine Landsleute ist er tief besorgt über die Lage in seinem Land vor den Präsidentschaftswahlen am Donnerstag. Seit Wochen gehen vor allem junge Menschen auf die Straße, weil zwar der autokratische Präsident Abdelaziz Bouteflika im April zurückgetreten war, eine Besserung aber deswegen noch nicht in Sicht ist. Mein Kollege Dirk Furich hat mit Boualem Sansal gesprochen, einem der bekanntesten Schriftsteller Algeriens, der noch immer in Algier lebt und in seinen Büchern die schwierige Lage zum Thema macht.
5 Kandidaten, die alle aus der alten Machtelite stammen. Was soll dabei herauskommen? Boualem Sansal, vor ein paar Wochen 70 Jahre alt geworden, hält die geplante Abstimmung, so wie viele seiner Landsleute, für eine Farce.
Die Bevölkerung versucht alles, um die Wahlen zu verhindern. Es gibt immer mehr Streiks. Freitags demonstrieren die Studenten, dienstags die Schüler. Aber auch andere Gruppen fangen an zu protestieren. Mediziner oder Ingenieure zum Beispiel. Die Wirtschaft ist völlig am Boden. Nichts funktioniert mehr. Algerien steht vor dem Bankrott. Alle sind sehr beunruhigt. Die Hoffnung liegt darin, dass es innerhalb der Armee vernünftige Leute gibt. Ich kenne einige solcher Personen, die bereit wären zu sagen, stopp, wir dürfen so nicht weitermachen, sonst führt das in einen Bürgerkrieg.
Ein Bürgerkrieg wie in den 90er Jahren, als sich radikale Islamisten und ein immer autokratischer werdender Staat bekämpften. Sansal hat die Gefahr einer Machtübernahme durch religiöse Fanatiker in seinem Roman 2084, Das Ende der Welt, in beklemmender Weise beschrieben. Auch sein neues Buch, Der Zug nach Erlingen, handelt von einer Bedrohung durch fundamentalistische Kräfte. Das Regime in Algier, so erläutert Sansal, werde von den europäischen Staaten nicht nur als Bollwerk gegen islamistische Umtriebe unterstützt, sondern auch wegen seiner umfangreichen Öl- und Gasvorkommen. Die Lage im Land ist angespannt.
Ich lebe in Algerien und verfolge alles, was passiert, sehr genau. Ich diskutiere mit Studenten, mit politischen Parteien und Journalisten. Die jungen Leute stehen unter einem großen Druck. Wir alle haben Angst davor, dass es zu Gewalt kommt. Das Militär wartet nur darauf, auf die Leute schießen zu können. Die Islamisten warten auch darauf, damit sie sagen können, stützt euch auf den Islam, um die Freiheit zu erlangen. Ich appelliere an die Vernunft.
Den Algeriern fehlen die intellektuellen Köpfe. Boualem Sansal ist, zusammen mit seinem Schriftstellerkollegen Kamel Daoud, eine der wenigen Stimmen innerhalb des Landes, die auch im Ausland gehört werden.
Die Intellektuellen waren immer die, die vom algerischen Regime am stärksten verfolgt wurden. Die Filmleute, die Produzenten, die Künstler, die freien Denker haben alle das Land verlassen. Unsere Intellektuellen leben in Frankreich, in Deutschland, England, in den Vereinigten Staaten oder in Kanada. Sie haben ihr Leben in diesen Ländern. Natürlich interessieren sie sich für ihr Land, aber sie können nichts tun.
Eigentlich ist es erstaunlich, dass der Systemkritiker Boualem Sansal noch immer weitgehend unbehelligt in Algier leben kann.
Meine Familie besteht aus lauter Exilanten, die in der ganzen Welt verstreut leben, so wie alle meine Brüder. Ich habe mich dafür entschieden zu bleiben, denn die Probleme Algeriens muss man in Algerien lösen. Auch Deutschland regelt seine Probleme in Deutschland und nicht in China oder in den USA. Das liegt für mich auf der Hand. Lange habe ich gedacht, dass die Lösung in der Ökonomie liegt. Ich komme ja selbst ursprünglich aus der Wirtschaft. Wenn man das Land modernisiert und Arbeitsplätze schafft, werden sich die sozialen und politischen Probleme schon beheben lassen, dachte ich.
Das sieht er mittlerweile anders, wie er in unserem Gespräch ein wenig resigniert betont. Der Ingenieur, der erst mit fast 50 Jahren Schriftsteller wurde, ist fassungslos über die irrationalen Beweggründe, die Menschen antreiben. Nicht nur, aber auch gerade in seiner Heimat Algerien.
Auch eine funktionierende Wirtschaft kann wenig ausrichten gegen den Einfluss von Religion und Metaphysik. Ich bin Laizist, Atheist und musste lernen zu verstehen, warum sich Menschen auf die Religion stützen, wenn sie ein Land aufbauen wollen. Das kam mir immer sehr seltsam vor. Aber das ist die Herausforderung, der ich mich stellen muss.
Boualem Sansal über die Situation in Algerien. Das Berliner Staatsballett hat mit Sascha Walz und Johannes Oehmann eine neue Leitung. Gestern Abend gab es dort gleich zwei Uraufführungen an einem Abend von der israelischen Choreografin Sharon Eyal, so heißt sie, und von Alexander Ekman, der ist Schwede. Wiebke Hüsker hat zugeschaut. Alexander Ekman, Frau Hüster, ist ein Tausendsasser, kann man sagen. Er choreografiert nicht nur, er macht oft auch das Bühnenbild und komponiert Musik. Und oft ist das, was rauskommt, dann sehr witzig. LIB heißt sein neues Stück, eine Abkürzung für Liberation oder Liberation, Befreiung. Wovon will er sich denn befreien?
Ja, das fragt man sich, wenn man sich dieses Stück anschaut. Lib yourself from the system, social norms or the habits you have been used most of your life. Also man soll sich aus den schlechten Angewohnheiten, die man sein Leben lang schon pflegt, befreien. Keine Ahnung, man bringt das nicht so richtig gut mit diesem Stück zusammen. Das zeigt nämlich nacheinander auftretende Ballerinen in hautfarbenen, engen Trikots, die viel nackte Haut zeigen, die klassische Exerzise präsentieren, beziehungsweise aus dem Aufwärmen stammende Bewegungen. Zum Beispiel legen die sich so auf den Boden und ziehen sich dann die Beine bis hinters Ohr. Das sieht alles wahnsinnig artifiziell aus. Und vielleicht ist es dieses System akademischer Bewegung des klassischen Kanons, das er meint, aus dem man sich befreien soll. Jedenfalls danach im zweiten Teil, da kommen dann diese Kostüme von Charlie Le Mendu zum Einsatz. Und das sind eigentlich so Chewbacca-Kostüme. Also die verschwinden in orange-braunem Fell von Kopf bis Fuß und sind eigentlich so große Teddys, die sich da über die Bühne rollen. Man fühlt sich wie in so einem Zoo oder wie im Weltraum bei Star Wars, je nachdem, welche Assoziation einem besser gefällt. Und das soll nun die Befreiung sein. Dann erklingen die Talking Heads. Aber ich muss sagen, der Witz, ja okay, der nutzt sich ein bisschen schnell ab. Und dann ist es auch so, dass man denkt, wann geht eigentlich das Stück mal los? Wann kommt denn von dir jetzt mal Choreografie? Wozu willst du dich denn befreien?
Das hätte ich jetzt gefragt. Das klingt fast so, als hätten sie gar kein Ballett gesehen.
Nein, genau.
Also nicht und man fragt etwas, was man als solches bezeichnen könnte.
Ja, man fragt sich ja auch, wozu denn die Befreiung? Also das hat ja nur Sinn, wenn sie daraus etwas machen anschließend. Und das ist zu wenig definiert. Da kommt zu wenig. Das ist zu performanceartig, finde ich, für so ein großes Haus, für so eine große Bühne.
Gut, dann schauen wir auf die zweite Choreografie des Abends. Strong von Sharon Eyal, israelische Choreografin. Wenn sie choreografiert, dann gibt es eigentlich immer eine Überraschung. Getanzt wurde gestern Abend zu Musik von Uri Lichtig, der ist Meister bei den Stücken von Sharon Eyal, und das klang dann so. Musik von Uri Lichtig, man hört Wortfetzen offensichtlich, die so rhythmisch werden dann dabei und damit natürlich vielleicht eine gute Grundlage fürs Tanzen geben. Wiebke Hüster, was hat man sich denn dazu auf der Bühne an Choreografie vorzustellen?
Also Vokal ist es nicht die ganze Zeit, das ist einfach durchgehende, treibende elektronische Musik wie im Club. Das sind so Sets, die ineinander übergehen, das ist wunderschön, das ist wie eine riesige Klangwolke. Und der Titel Strong, der wird hier auch wirklich mit Inhalt gefüllt. Es geht nämlich um Intensität, um Ekstase, darum, das Zeitgefühl zu verlieren, über einer Bewegungssequenz, die sich minimal variiert, die sich abwandelt, die aber immer so die körperliche Kraft feiert, das synchrone Tanzen, eigentlich den Verlust des individuellen Lebensgefühls vielleicht sogar, ja, zugunsten des Eintauchens in eine ganz starke, gemeinschaftlich geteilte, von starken Gefühlen getragene Atmosphäre.
Also es gibt kein wirkliches Thema, sondern es ist mehr so eine Art Energie, die da von der Bühne herunterströmt?
Ja, und darüber hinaus, das, was Ekman fehlt, das definiert eben Eyal ganz genau. Ihre Tanzsprache ist der Inhalt dieses Stücks. Sie kleidet das in eine Atmosphäre, die uns sehr zeitgenössisch und sehr wirklich von heute vorkommt. Also man fühlt sich danach auch, als hätte man vielleicht so selber eine Nacht in einem Club durchgetanzt. So wird man hineingezogen in dieses Werk. Aber es geht eben auch um diese ganz akkurat formulierte Tanzsprache, die sich aus dem Klassischen nähert und das wie durch so einen Computerschredder durchschickt und dann wirklich so mit einem Zittern, mit einem Anspannen, mit einem ganz viel härteren und brutaleren Impetus da herauskommt.
Und das alles in der Gruppe offensichtlich und sehr, sehr synchron. Ich habe vorhin gesagt, das Staatsballett hat eine neue Leitung. Ganz neu ist die Leitung natürlich nicht. Aber man hat ja im Vorfeld doch intensiv nachgefragt, ob denn so eine moderne, sage ich jetzt mal, zeitgenössische Choreografin wie Sascha Walz die richtige Besetzung für die Intendanz ist einer so klassischen Kompanie. Das klingt jetzt bei Ihnen, als ob das Staatsballett mit dieser Art von Tanz sehr, sehr gut umgehen kann.
Naja, die Einwände bezogen sich so ein bisschen darauf, dass man ja Sascha Walz nie so als Programmmacherin erlebt hat, als Festivaldirektorin oder so. Und man dachte sich, okay, wird sie das gut machen oder wird sie das überhaupt interessieren? Wir sehen sie ja viel stärker als Künstlerin, die ihre eigenen Choreografien erarbeitet. Und braucht sie dafür wirklich so ein Ensemble wie das Staatsballett? Das war eigentlich mehr so die Frage. Aber ich muss sagen, das Fantastische an dieser erneuerten Kompanie, schon seit der vergangenen Spielzeit, eigentlich seit Johannes Oehmann antrat, ist, dass man das Gefühl hat, die sind so zeitgenössisch, die können in jede Sprache schlüpfen. Die haben ja mit La Bayadère von Alexei Radmansky ganz klassisch eröffnet und nun können sie sowas machen wie eine Uraufführung von Sharon Eyal. Bravo, kann man da nur sagen.
Wiebke Hüster über zwei Uraufführungen im Berliner Staatsballett von Sharon Eyal und von Alexander Ekman. Das Lyrikkabinett in München ist seit 30 Jahren ein feiner, kleiner Ort für die kleine, feine Form der Lyrik. Jetzt aber gerät es in recht grobe Auseinandersetzungen um den Pianisten und langjährigen Musikhochschulpräsidenten Siegfried Mauser. Der ist rechtskräftig verurteilt wegen sexueller Nötigung, aber er hat viele Freunde, die ihn bis heute feiern. Darunter so Prominente wie der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger und Michael Krüger. Und weil letzterer bei der Feierstunde zum 30-jährigen Bestehen des Lyrikkabinetts sprach, blieb der Kulturminister Bernd Siebler der Veranstaltung fern und hat sich heute zum ersten Mal dazu geäußert. Tobias Krone ist unser Korrespondent in München. Herr Krone, was hat er denn gesagt?
Also der Kulturminister Bernd Siebler wollte nicht verstanden werden als Kritiker an der Institution des Lyrikkabinetts, das ihm sehr am Herzen läge, gerade weil es auch ein regionales Lyrikkabinett ist, also ein Kabinett, das die regionale Lyrik sehr gefährdet habe. Aber Bernd Siebler ist dem Jubiläumsfestakt ferngeblieben, da die Begrüßung der ehemalige Hansa-Verleger Michael Krüger vorgenommen hat und dieser hat bis zuletzt seinen Freund Siegfried Mauser, der ja verurteilt worden ist wegen sexueller Nötigung, er hat ihn verteidigt und Bernd Siebler hat mir heute Folgendes gesagt.
Es geht um diese ganze Causa Mauser und ich denke, dass hier ein klares Signal gesetzt werden muss, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen. Das war mir persönlich ganz, ganz wichtig, deutlich zu machen, dass bei Dingen, die rechtlich eindeutig geklärt sind, Eindeutigkeit gefordert ist. Und deshalb wollte ich dieses Zeichen setzen.
Ja, gerade bei einem rechtskräftig verurteilten Straftäter wie Mauser müsse Klarheit herrschen. Dass ein CSU-Minister wegen eines MeToo-Falls einer Veranstaltung ferngeblieben ist, das gab es bisher auch noch nie und das zeigt die Bedeutung dieses Falls für das politische und auch das kulturelle Leben in Bayern.
Ja, Michael Krüger hatte ja zuvor auch schon seine Nähe zu Siegfried Mauser demonstriert, indem er die Festschrift für ihn organisiert hat und Gedichte über ihn verfasst. Was steht denn in den Gedichten drin?
Ja, vor allem ein Gedicht ist interessant und zwar, das hat der verurteilte Siegfried Mauser auf seiner Homepage-Seite veröffentlicht, auf seiner Facebook-Seite, pardon. Ihm ist es nämlich auch gewidmet worden von Michael Krüger. Es heißt, wie alles zusammenhängt und handelt unter anderem von Richtern und Staatsanwälten, die sich das Fell von Schafen überziehen und, Zitat, Recht sprechen sollen, wo auch wenn es kein Recht zu sprechen gibt, Hochmut und Dünkel werden in den Stoff gewebt, Zitat Ende. Und darin lässt sich nach meiner Ansicht nur unschwer eine Kritik am Justizwesen erkennen, das ja Siegfried Mauser schuldig gesprochen hat.
Es war nicht nur Bernd Siebler, der bayerische Kulturminister, der der Veranstaltung ferngeblieben ist, sondern auch die Lyrikerin Birgit Müller-Wieland ist nicht gekommen. Sie hat ihren Auftritt abgesagt, definitiv explizit aus Protest. Wie hat sie ihn begründet?
Ja, man muss davor dazu sagen, Birgit Müller-Wieland, ist es eigentlich auch zu verdanken, dass dieses Facebook-Gedicht in die größere Öffentlichkeit gelangt ist. Sie schreibt in ihrer schriftlichen Begründung ihrer Absage, hier werde Lyrik, hier werde Hölderlin, der kommt nämlich später in dem Gedicht auch noch vor, und hier werde auch das ganze Netzwerk Münchner Kulturschaffenden missbraucht, um einen Sexualstraftäter reinzuwaschen. Ein Zitat, Bollwerk an Ignoranz und Menschenverachtung, Zitat Ende, habe Krüger da aufgebaut. Und diejenigen, die ihm jetzt auch noch applaudierten, die machten sich mitschuldig an diesem kollektiven Täterschutz. Man muss wissen, Birgit Müller-Wieland ist die Frau eines Professors an der Musikhochschule und sie bekam die Enthüllungen durch die Opfer und die Prozesse, die ja über Jahre gelaufen sind, sehr nah mit.
Unschöne Geschichte. Wie reagiert man im Lyrikkabinett darauf? Geht man auf Distanz zu Michael Krüger, der ja auch im Kuratorium sitzt?
Holger Pilz, der Geschäftsführer und Vorsitzende, der wollte mir jetzt kein Interview geben. Allerdings hat er mir gesagt, er bedauere das Fernbleiben von Minister Bernd Siebler und Birgit Müller-Wieland. Er wolle das nicht weiter kommentieren und er sagt grundsätzlich, dieses Jubiläum des Lyrikkabinetts, dieses 30-Jährige, das habe nichts zu tun mit dem Fall Mauser, auch wenn auf der Veranstaltung in Krügers Begrüßungsrede wieder alle, die wollten, einen Seitenhieb gegen die, Zitat, gängigen moralischen Absolutismen damals und heute heraushören konnten. Und ich habe dann auch nochmal bei Michael Krüger kontaktiert, ob er auch noch was dazu sagen möchte, aber er selbst war terminlich nicht für ein Interview zu erreichen. Er weilt gerade in Wien, wo er heute seinen 76. Geburtstag feiert.
MeToo im Münchner Kulturleben, eine noch nicht beendete Debatte, über die Tobias Krone berichtete. In Hollywood hat man mit diesen Themen ja auch Erfahrung, gerade aber sind die Golden Globes interessanter, die werden am 5. Januar verliehen und seit heute stehen die Nominierten fest. Mehr dazu von Anna Kohn in den Kulturnachrichten.
Besonders viele Gewinnchancen hat vor allem Netflix. Insgesamt erhielten Netflix-Produktionen 17 Nominierungen. Beim Konkurrent HBO waren es nur 15. Allein das Beziehungsdrama Marriage Story von Netflix wurde 6-mal nominiert, ist damit der Favorit im Rennen. Ebenfalls gute Aussichten haben zum Beispiel das Mafia-Epos The Irishman von Martin Scorsese oder Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Für den deutschen Film gab es eine kleine Enttäuschung. Systemsprenger schaffte es nicht unter die Nominierten in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film. Bei den letzten Globes war hier ja Werk ohne Autor zum Beispiel nominiert worden. Gewonnen hatte aber dann der mexikanische Film Roma. Sie hat schon einen Golden Globe im Schrank stehen, neben ihrem Oscar, Judi Dench. Dench feiert heute ihren 85. Geburtstag und kann auf eine lange Karriere zurückblicken, die aber international erst so richtig startete, als sie schon über 60 war. Das liegt vor allem an ihrer Rolle als M, der Chefin des legendären Geheimagenten James Bond, die Dench ab 1995 spielte. In 7 Bond-Filmen war sie M, ansonsten spielte sie zum Beispiel Königin Victoria in Ihre Majestät Mrs. Brown und auf der Bühne trat sie immer wieder in Shakespeare-Inszenierungen auf. Auf die Frage, ob es für sie von Vorteil war, den großen Durchbruch so spät erlebt zu haben, sagte Dench:
Wo Sie mich das jetzt gerade fragen, muss ich an die ganzen Einschnitte und Kürzungen beim Theater und bei der Kunst denken. Theater schließen. Es ist so hart für junge Studenten, die Theaterausbildung zu absolvieren. Sie haben dann keine Chance, auch ihre Fehler zu machen. Ich habe den Eindruck, dass du heute von Anfang an erfolgreich sein musst.
Soweit Judi Dench. Und eigentlich kein Tag ohne Nachrichten von bzw. über Peter Handke, so auch heute. Neueste Entwicklung, auch Albanien will der Vergabe des Literaturnobelpreises an Handke fernbleiben. Am Samstag war schon bekannt geworden, dass auch die Botschafterin des Kosovo in Schweden wegen Handke nicht an der Preisverleihung teilnehmen will. Der albanische Außenminister begründete den Schritt jetzt so: Handke habe die Grausamkeiten während des Zerfalls Jugoslawiens gerechtfertigt. Dafür dürfe es keinen Preis geben. Sein kosovarischer Amtskollege hatte gesagt, ein Schriftsteller, der den serbisch-jugoslawischen Politiker Slobodan Milosevic unterstützt habe, verdiene den Nobelpreis nicht.
Vielen Dank, Anna Kohn. In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk, ist ein Thema der Ukraine-Gipfel in Paris. Kultur heute verabschiedet sich damit. Am Mikrofon war Jörg Biesler. Vielen Dank fürs Zuhören.